Also ich glaube, dass die gute Nachricht ist für den Wohnungsmarkt, liegt das Schlimmste auf der Preiskorrekturseite hinter uns. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt das Erschwinglichkeitsthema. Erschwinglichkeitsthema deswegen, weil Städte sind im 10-jährigen Aufschwung massiv teurer geworden. Und das können sich viele private Haushalte, gerade Familien, nicht mehr leisten und ziehen deswegen nach draußen. So sorgen dann dort natürlich für neue Knappheiten. So, wenn das Angebot nicht auf den Markt kommt, kann es auch nicht bezogen werden. Das heißt, die Knappheit verstärkt sich. Und dann setzt sich auf Märkten halt das tiefere Portemonnaie durch. Das heißt, die Mieten steigen, obwohl die Preise gesunken sind. Wir werden tatsächlich für Regionen, wo es keinen wirtschaftlichen Ansatzpunkt gibt, wo es vielleicht auch keine touristischen Ansatzpunkte gibt, da wird es schwierig bleiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Episode geht es um den Immobilienmarkt 2025. Welche Faktoren beeinflussen aktuell die Preisgestaltung am Immobilienmarkt? Welchen Einfluss hat der geringe Wohnungsbau in Deutschland auf die Städte? Und welche Rolle spielt eigentlich das Thema Homeoffice beim Immobilienmarkt? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Tobias Just. Er ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Lehrstuhls der International Real Estate Business School der Universität Regensburg. Zunächst aber herzlich willkommen bei Fundament und Finanzen, Herr Just. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr.
Ja, wir wollen ja heute über den Immobilienmarkt sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was in den vergangenen 12, 14 Monaten extrem stark diskutiert wurde. Bevor wir das machen, lassen Sie uns kurz nochmal auf die Real Estate Business School der Universität Regensburg eingehen. Was sind denn so die Themen, mit denen Sie sich da täglich beschäftigen?
Eigentlich muss man das trennen. Wir haben ja diese zwei Säulen. Wir haben einmal die IREPS, die in Regensburg Master- und Bachelorstudenten ausbildet, wo wir promovieren und forschen. Da sind viele Themen tatsächlich, wie können wir aus neuen Daten zusätzliche Informationen gewinnen. Also zum Beispiel, wie können wir aus Angebots- und Transaktionsdaten mehr gewinnen, als wenn wir nur auf eine von diesen beiden gucken. Oder wir hatten mal alle Zeitungsannoncen der Immobilienzeitung ausgewertet. Können wir aus den Texten, die da gewonnen sind, zusätzliche Informationen gewinnen. Aktuell arbeite ich an einem Projekt zu Mixed Use. Auch da sammeln wir eine Menge Daten ein. Also das Verbindende ist immer, wie können wir aus neu gewonnenen Daten zusätzliche Informationen schaffen, die es in einer herkömmlichen Welt ohne Digitalisierung vorher nicht gab. Das zweite ist die IREPS Immobilienakademie. Da bilden wir aus, weiterbildend, berufsbegleitend. Und da ist, glaube ich, im Moment das wichtigste Thema für uns, das Thema Nachhaltigkeit. Da kriegen wir sehr viel Rückmeldungen zu, weil das beschäftigt sehr viele institutionelle Anleger, private Anleger. Wie kann man deine Immobilie sozusagen sattelfest machen für die nächsten Jahrzehnte?
Ja, da spielt natürlich das Thema Energieeffizienz ganz stark mit rein, ne?
Genau.
Darüber wollen wir ja gleich auch nochmal sprechen. Dann lassen Sie uns doch mal einsteigen mit dem Thema Preisgestaltung am Immobilienmarkt. Welche Faktoren beeinflussen denn momentan die Preisgestaltung?
Ja, wenn wir das mal aufdröseln wollen, weil es ist leider nicht so einfach, dass alle gleichermaßen betroffen sind. Wir haben zunächst einmal den wichtigsten Faktor, das ist die Zinsdynamik gewesen. Wir kamen aus einer Welt mit quasi nicht existierenden Zinsen und wurden durchgerüttelt durch die hohe Inflation, die EZB dazu zwang, die Zinsen zu erhöhen. Und dann mussten Immobilien neu bewertet werden, weil das über die Bewertungsfunktion natürlich berücksichtigt werden muss. Der risikolose Zins hat sich geändert, dann müssen sich auch die Diskontierungsfaktoren für Immobilien ändern und das schrüttelt die Preise durcheinander. Daneben kam aber eine ganze Reihe anderer Faktoren. Wir befinden uns in einer Rezession in Deutschland, das heißt, die Industrie produziert weniger als vorher, das belastet die Arbeitsmärkte und dann natürlich auch die Immobilienmärkte, also Dienstleistungsberufe, die die Industrie beraten zum Beispiel. Menschen machen sich mehr Sorgen um ihren eigenen Arbeitsplatz und das belastet dann auch die Wohnungsmärkte. Und ein dritter Faktor, das betrifft dann eher die gewerblichen Immobilienmärkte, sind strukturelle Veränderungen. Sowas wie, wir haben in der Pandemie gelernt, dass wir zu Hause arbeiten können. Oder wir bestellen heute mehr online und kaufen weniger in Läden ein. Auf der Habenseite könnten wir sagen, ja, das begünstigt so manche Logistikimmobilie. Und auf der Habenseite, wir brauchen wahrscheinlich mehr Datencenter. Das heißt, diese strukturellen Veränderungen bedeuten, dass Immobilien nicht gleichermaßen von dieser Zinswende, diesem Zinsschock getroffen wurden. Aber dann doch, entziehen kann sich keine Assetklasse.
Ja, und Sie haben es ja eben auch schon angesprochen. Wir haben ja auf der einen Seite jetzt die Zinssenkung, die in diesem Jahr kam. Das hält natürlich das Ganze so ein bisschen auf. Aber auf der anderen Seite haben wir diese wirtschaftlichen Herausforderungen. Rezession haben Sie eben gesagt. Was hat das für einen Einfluss auf den Immobilienmarkt 2025? Also Sie können jetzt natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber aus der Vergangenheit, was lässt sich denn da für Rückschlüsse ziehen?
Also ich glaube, dass die gute Nachricht ist für den Wohnungsmarkt, liegt das Schlimmste auf der Preiskorrekturseite hinter uns, weil Sie haben es angesprochen, wir haben jetzt Stand heute zwei Zinssenkungen der EZB. Bankanalysten erwarten für dieses Jahr vielleicht noch eine dritte und dann für nächstes Jahr vielleicht nochmal Nummer vier. Das heißt, all das entspannt natürlich die Finanzierungsseite. Es entspannt aber auch die Alternativabwägung, weil gerade institutionelles Kapital, aber auch viele Private fragen sich, wenn ich Ruhe in meinem Portfolio haben will, kann ich entweder Anleihen kaufen oder vielleicht Immobilie. Da muss ich dran arbeiten, dann will ich ein bisschen mehr für haben. Aber im Grunde nach haben wir immer so einen Abwägungsprozess im Kopf. Ne? Und wenn die Zinsen wieder etwas runterkommen, dann spricht das ein bisschen weniger gegen Anleihen langfristig und ein bisschen mehr wieder für Immobilie. Wenn gleichzeitig die Preise sich nach unten bewegt hatten für Immobilie, hat sich natürlich das Einstiegsniveau etwas verbessert. Das heißt, bei Wohnungsmärkten würde ich sagen, haben wir für 2025 wieder verhalten optimistisch für Transaktionen. Nicht zwingend für Projektentwicklung, weil es einfach noch zu teuer zu bauen. Ja. Aber für Transaktionen dürfte sich das beleben. Bei Gewerbeimmobilien haben wir halt diese doppelte Last. Diese Preisanpassung, die notwendig war, und diese strukturellen Belastungsfaktoren. Immerhin, von Hotelimmobilien gibt es wieder ein Leben, das in Corona ausgeknipst wurde. Und sogar bei Einzelhandelsimmobilien, alles das, was Food-basiert ist, also Lebensmittelbasiert ist, alles das, was Fachmarktzentren sind, scheint auch ganz gut sich wieder gefangen zu haben.
Ja, das Thema vertiefen wir gleich nochmal, auch in Bezug auf das Thema Homeoffice. Lassen Sie uns erst nochmal bei den Immobilienpreisen bleiben. Es gab ja in den 2010er Jahren einen starken Anstieg bei den Immobilienpreisen. Dann kam die Zinssenkung und dadurch war es halt sehr günstig, sich eine Immobilie zu kaufen. Und jetzt kam eben die Zinserhöhung. Das hatte dann auch wieder einen negativen Einfluss. Jetzt ist aber so, die Immobilienpreise in Deutschland sinken extrem unterschiedlich. Warum ist das so?
Ja, weil wir haben ja letztendlich einen Mehrklang aus Faktoren, die so Immobilienpreise betreffen. Und vereinfacht gesprochen sind die vier wichtigsten Faktoren immer die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte, nehmen wir mal Wohnen im Mittelpunkt, die Zinsdynamik, demografische Prozesse und dann wie viel wird gebaut. Und die Bautätigkeit, die ist halt regional uneinheitlich. Wir haben unterschiedliche Wanderungsbewegungen in Deutschland. Gerade die ausländische Migration, die trifft typischerweise natürlich erst einmal in den Ballungsregionen. Wir nennen das eine Ankunftsstätte. Ja. Das muss nicht zwingend Frankfurt sein, es ist manchmal auch Offenbach. Und genauso ist das nicht zwingend München, es kann auch Nürnberg sein. Aber es kommt schon eher in die Ballungsregionen an. Hinzu gab es ein paar unterschiedliche Dynamiken. Zum Beispiel haben Universitätsstädte natürlich davon profitiert, dass wir diese Umstellung von der 13-jährigen Abiturausbildung auf die 12-jährige Abiturausbildung hatten. Dementsprechend hatten wir vorübergehend doppelte Abiturientenjahrgänge, die dann früher ins Studium kamen. Dieser Effekt ist irgendwann vorbei. Stattdessen stellen viele Schulen wieder zurück auf 13 Abiturjahrgänge und dementsprechend fehlt uns dann plötzlich einer. Und dementsprechend waren die Begünstigten der 10er-Jahre ein bisschen die Belasteten der aktuellen Anpassung. Hinzu kommt, nehmen wir das Münchner Beispiel, das war so ein bullischer Markt, da floss so viel Kapital rein, auch in sehr hochwertige Immobilien. Und diese hochwertigen erwiesen sich dann als natürlich besonders betroffen von der Zinsentwicklung. So, wenn ich jetzt einen Markt hatte, der sowieso vorher nicht sonderlich rege war, dann gibt es ja auch relativ wenig abzupassen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist halt das Erschwinglichkeitsthema. Erschwinglichkeitsthema deswegen, weil Städte sind im 10-jährigen Aufschwung massiv teurer geworden. Und das können sich viele private Haushalte, gerade Familien, nicht mehr leisten und ziehen deswegen nach draußen. So sorgen dann dort natürlich für neue Knappheiten. Ich nenne das dann immer sowas wie eine zweite Stufe der Gentrifizierung. Die Städter, die verdrängt wurden, verdrängen jetzt Leute, die in dörflichen Strukturen, kleinstädtischen Strukturen vor den Großstädten gewohnt haben. Und so zieht die Karawane wieder ein Stückchen weiter. Ja, und das ist eine Erschwindigkeitsdiskussion. Das ist nicht die Flucht aufs Land, weil es da so schön ist und weil die Leute endlich mal neben der Ackerkrume wohnen wollen, sondern es ist tatsächlich die Frage, wo kann ich mir Wohnraum, der für meine Familie geeignet ist, leisten? Und das ist dann eben häufig vor der Stadt. Das hatten wir in den 60er und 80er Jahren auch schon mal solche Bewegungen. Das läuft in Zyklen ab und dann müssen wir halt wieder zusätzlichen Wohnraum in den Kernstädten schaffen.
Jetzt haben wir ja noch eine weitere Problematik, die damit reinspielt, und das ist der geringe Wohnungsbau. Der wird ja immer weniger in den letzten Jahren. Welchen Einfluss hat der denn auf den städtischen Immobilienmarkt?
Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Ne? Das hat also als den vierten Faktor, wenn wir zu wenig bauen, dann entsteht natürlich Knappheit, gerade wenn wir zu viel Zuwanderung haben. Und genau das, dieser Cocktail ist ja passiert. Wir hatten gute Einkommensentwicklung, keine Zinsen, hohe Zuwanderung und zu wenig gebaut. Jetzt gab es diese Zauberformel, wir brauchen 400.000 Wohneinheiten, die ist auch halbwegs wissenschaftlich gedeckt. Das heißt, da gibt es Studien, die ableiten, dass wir das dauerhaft brauchen, und die haben wir in den letzten Jahren verfehlt. Nicht immer eklatant, aber wir haben sie verfehlt. Das heißt, dieser Nachholbedarf ist gewachsen. Und jetzt kommt dieser Zinsschock und auch noch zusätzlich der Baukostenschock, der ja zusätzlich für Bauunternehmen und Projektentwickler und dann natürlich auch die Bauherren belastend war. Und das führt dazu, dass es einfach kaum noch möglich ist, für 12, 13 Euro, was ja ebenfalls schon recht teuer ist, Neubau anzubieten. Das heißt, wir haben einen deutlichen Rückgang in der Genehmigung, und das wird uns in den nächsten Jahren noch das Angebot schmälern. So, wenn das Angebot nicht auf den Markt kommt, kann es auch nicht bezogen werden. Das heißt, die Knappheit verstärkt sich. Und dann setzt sich auf Märkten halt das tiefere Portemonnaie durch. Das heißt, die Mieten steigen, obwohl die Preise gesunken sind. Ich hatte mal eine Veranstaltung, da wurde ich gefragt, ist das nicht absurd? Nein, das ist komplett normal, weil die Preisdynamik wird durch die Zinsen maßgeblich beeinflusst, aber die Mietentwicklung natürlich durch die Knappheit. Wir brauchen Wohnfläche. Das eine ist der Nutzungsmarkt und das andere ist der Investmentmarkt. Die sind miteinander verbunden, aber nicht deckungsgleich.
Wenn wir jetzt mal so einen konkreten Markt als Beispiel nehmen, ich nenne jetzt mal die Metropolregion Hamburg, da lässt sich hier sehr deutlich erkennen, dass die Leute in die angrenzenden Regionen, also nach Schleswig-Holstein vor allem, gezogen sind. Und das hat natürlich auch einen immensen Einfluss auf die Preise in den Regionen drumherum. Welche kurzfristigen Faktoren spielen denn hier eine Rolle? Also wo wird sich das hinentwickeln? Also wir haben ja hier schon sehr hohe Preise, ist extrem angestiegen in den letzten 5 Jahren. Lübeck ist beispielsweise eine der Städte, die über 60% Preisanstieg, glaube ich, auch bei den Immobilien hatte. Wo sehen Sie da denn die nächsten 2, 3 Jahre? Wo wird es hinführen?
Ja, wir werden mit Sicherheit weiterhin eine Stärkung der Peripherie sehen in den nächsten Jahren, weil es ist ja nicht so, dass 10% Preisrückgang, den wir typischerweise in den Ballungsregionen haben, dass die ausreichen, plötzlich alle Haushalte sagen, jetzt kann ich es mir endlich wieder leisten, weil die Zinsen sind ja so stark gestiegen und im Mittelpunkt steht für die allermeisten Haushalte dann ihre Tilgungsrate. Und was muss ich an Zinsen bezahlen? Also dieser Druck auf die Erschwinglichkeit ist zwar etwas durch den Zinsrückgang und etwas durch den Preisrückgang gemildert, aber er bleibt trotzdem für viele maßgeblich. Das heißt, dieser Zug nach draußen wird mindestens noch 2, 3 Jahre anhalten. Und bisher sehen wir auch noch nicht sonderlich viele politische Anstrengungen, sozusagen den Bau von Förderungsseite anzuschieben. Also Der starke Rückgang von den Genehmigungszahlen, der wird dazu führen, dass wir eher noch weniger 20, 25 im Wohnungsbau haben und dann 26, vielleicht sogar 27 auf diesem niedrigen Niveau bleiben. So, jetzt können wir überlegen, wird die Zuwanderung nachgeben? Meine Vermutung wäre ja. Wir werden weniger Nettozuwanderung haben aus 2 Gründen. Das eine ist, ich würde vermuten, dass man bei der Asylregelung genauer hinguckt. Ich glaube, der politische Druck ist aktuell höher als in den letzten Jahren. Und das Zweite ist, wenn wir in einer Rezession stecken, dann sind natürlich diejenigen, die in Deutschland Arbeit suchen, nicht an der Grenze und wollen rein, weil die finden hier die Arbeitsplätze nicht mehr so einfach. Dementsprechend haben wir 2 Arten der Zuwanderung, die in den letzten Jahren für sehr große Zahlen gesorgt haben, die fehlen. Und das wird ein bisschen helfen. Aber ich habe auch keine Zahl gesehen, die Netto-Fortwanderung signalisieren würde. Also wir kommen lediglich von den sehr hohen Zuwanderungszahlen auf deutlich niedrige, aber immer noch hohe Zuwanderungszahlen zurück. Das heißt, die Kernstädte bleibt.
Und welche Bedeutung hat das denn jetzt auf so strukturschwache Regionen? Also da haben wir ja auch einige in Deutschland. Das hat da ja auch einen Effekt auf die Immobilienpreise. Wird sich das da über kurz oder lang wieder erholen oder wird das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so bleiben, dass sie als strukturschwache Regionen eben auch einen schlechten oder schwachen Immobilienmarkt haben?
Ja, wir haben strukturschwache Regionen, die haben meistens ja eine Ursache darin, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Dann ziehen junge Familien weg und diejenigen, die sozusagen dort dauerhaft wohnen, bleiben zurück und dann blutet so eine Region aus. Wenn es also nicht gelingt, diese strukturschwache Region durch neue Arbeitsplätze zu beleben, dann wird diese Strukturschwäche nur dann aufgelöst, wenn man sozusagen im weiteren Verflechtungsgürtel, wie es so schön heißt, von diesen Ballungsräumen ist. Das hört häufig an der letzten U-Bahn-Station, S-Bahn-Station auf oder wenn man, sagen wir mal, über einen dicken Daumen eine Stunde Pendelzeit mit dem Auto in Kauf nehmen müsste. Für die allermeisten Haushalte ist das so eine kritische Grenze. Es kann da sein, dass das sich so ein bisschen atmet, aber wir werden diese sehr belasteten, strukturschwachen Regionen, die halt wirklich weit von dem Ballungsräumen sind, die werden dauerhaft strukturschwach bleiben. Da werden wir keine echte Erholung hoffen können. Da wird es keinen Neubau geben und dann wird man irgendwann eine Bodenfindung bekommen. Aber wir werden tatsächlich für Regionen, wo es keinen wirtschaftlichen Ansatzpunkt gibt, wo es vielleicht auch keine touristischen Ansatzpunkte gibt, da wird es schwierig bleiben.
Jetzt ist ja so, das Thema Homeoffice hat ja während der Corona-Pandemie auch dazu geführt, dass viele aus den Städten dann ins Umland gezogen sind, teilweise auch in strukturschwache Regionen, weil es eben möglich war und deutlich günstiger als jetzt in der Metropole wohnen zu bleiben. Welche Rolle spielt denn dieser Homeoffice-Effekt jetzt auf Wohnimmobilien? Konnten Sie da irgendwas feststellen?
Also dieser Effekt, der in der Pandemie diskutiert, aber auch tatsächlich nachweisbar war, ist vergleichsweise klein. Nicht? Und der wird diese gerade die ganz peripheren Lagen nicht hinreichend stabilisieren. Und das hat vor allem damit zu tun, dass gerade junge Leute, die ja vom Homeoffice besonders profitieren möchten, dass die in der Stadt ja nicht nur Arbeit suchen. Die suchen in der Stadt Anknüpfungspunkte, die suchen in der Stadt Unterhaltung, Events, die suchen dort das Soziale. Das heißt, wenn die Peripherie das nicht in annähernden Weise bietet, wenn es sozusagen lediglich etwas mehr Fläche für den Rechner bietet, dann wird das sich nicht durchsetzen, zumindest nicht für viele. Es ist eine Randgruppe, eine kleine Gruppe, aber ich glaube, für die allermeisten ist das etwas mehr Fläche in der näheren Umgebung der Metropole hinreichen. Und das ist, glaube ich, das Dominante. Und dann ist es gar nicht mal das Homeoffice, das so wichtig ist, sondern tatsächlich das Thema Erschwinglichkeit. Ich kriege etwas mehr Fläche und natürlich ist dann der Arbeitsplatz eine von diesen Flächenmöglichkeiten, die ich dort nutze.
Und welche Rolle spielt das Thema Homeoffice jetzt bei Gewerbeimmobilien? Weil da ist der Effekt ja größer, oder nicht?
Absolut. Also dieser Effekt ist aktuell sehr deutlich nachweisbar. Und der wird auch bleiben. Jetzt kann man sagen, wo pendelt sich Homeoffice dauerhaft ein? Ich würde vermuten, wir alle haben Erfahrungen gemacht. Die sind überwiegend, glaube ich, auch positiv, sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende. Aber sie sind nicht nur positiv. Ich glaube, jeder hat auch die Grenzen von Homeoffice kennengelernt. Wenn man neue Ideen schöpfen möchte, wenn man sich mit Mitarbeitern austauschen will, dann erreicht man mal X nicht und mal Y nicht. Also es gibt durchaus Reibungen. Und Unternehmen erkennen diese Reibungen. Jetzt gibt es dort sehr viele Unternehmen, die mit Return to Office, wie es so schön heißt, Maßnahmen ergreifen, wie man die Mitarbeiter zurückbekommt. Wenn wir uns erstmal daran gewöhnt haben, dann ist das keine leichte Sache mit Zwang. Ne? Weil diejenigen, die besonders wertvoll sind, sagen sich, nö, das gehört zu meiner Lebensqualität dazu. Deswegen ist wahrscheinlich Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Aber es ist gekommen, um zu bleiben, nicht in der Dimension, die wir in Corona gelebt haben oder selbst in 2022 hatten, sondern es wird in die Richtung ein Tag, zwei Tage maximal wahrscheinlich gehen. Und dann ist für mich fast noch wichtiger, die Unternehmen werden ihre jeweils eigene Strategie brauchen. Und das ist viel wichtiger als irgendwelche Faustformeln, ne? Arithmetische Mittelwerte, was für alle gilt. Sondern das wird für Unternehmen und in den einzelnen Unternehmen für Abteilungen unterschiedliche Antworten geben können. Was aber für alle richtig ist, ist, die gesamte Büroflächennachfrage wird davon sicherlich nicht angeschoben. Wir erkennen aber aktuell noch einen zweiten Trend, der jenseits von der reinen Quantität der Flächen betroffen ist, nämlich die Qualität der Flächen. Im Moment sind gerade Nutzer und Investoren besonders an den hochwertigen innerstädtischen Lagen interessiert, weniger an den peripheren Standardnutzungen. Und ich glaube, da ist etwas dran, was Homeoffice mit begünstigt. Das heißt, die Unternehmen werden sich nicht mit Pflicht ein Return to Office überlegen müssen, sondern mit Lockmitteln. Das können finanzielle Lockmittel sein oder die Attraktivität der Bürofläche. Attraktivität der Bürofläche ist jetzt nicht nur die Sitzecke und die nach oben geöffnete Decke, wo dass ich auf modern wirkende Rohre gucke, sondern es ist natürlich vor allem auch, ich kann von dem Büro vielleicht noch in der Innenstadt andere Besorgungen erleben oder ein schöner Blick. Und dann ist die innerstädtische Lage natürlich ein verlässlicherer Garant als irgendwo diese Bürovorstadt. Und Mitarbeiter, die man halten möchte, sagt ja, guck mal, wir sind ja auch hier mittendrin. Und deswegen ist, glaube ich, nach vorne schauend für Büroinvestitionen die Erreichbarkeit von Büros ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht was Positives: die europäischen Städte bieten mehr von diesen Annehmlichkeiten und kurzen Wege als amerikanische Metropolen, die sehr arbeitsteilig aufgestellt sind. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die europäischen Städte für dieses neue Arbeiten etwas besser aufgestellt sind als amerikanische Städte. Aber ganz klar, alle müssen sich Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Und es wird wahrscheinlich die Büroflächennachfrage insgesamt, wie gesagt, etwas drosseln.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass in den letzten 10, 15 Jahren auf dem Immobilienmarkt sehr viel passiert ist. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Erwarten Sie nochmal solche Verwerfungen?
Verwerfung zu erwarten, das hat immer so ein bisschen was raten müssen. Ich glaube, die wichtigsten Veränderungen sind immer die, die man schon ahnen kann. Das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, unterdessen wirklich in allen Köpfen von Finanzierern, Investoren, Nutzern. Und da befinden wir uns, obwohl wir schon auf jeder Veranstaltung darüber diskutieren, noch immer am Anfang. Weil wir müssen ja unseren gesamten Immobilienbestand eigentlich energetisch ertüchtigen. Im Moment machen wir das überwiegend im Neubau. Aber wir müssen unsere Sanierungsquote deutlich erhöhen. Das ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir vor 15 Jahren schon geschrieben, dass die sich eigentlich eher verdoppeln müsste. Jetzt muss sie sich verdreifachen, damit man seine Klimaziele erreicht. Also dieses Thema ist, glaube ich, wichtig. Der Unterschied gegenüber vor 15 Jahren ist, dass wir jetzt einen regulatorischen Rahmen haben, der Investoren, Finanzierer stärker an die Kandare nimmt. Und das wird dafür sorgen, dass dieser Schwung nicht wieder weggeht. Das zweite Thema ist natürlich das Thema Daten. Also welche Informationen können Immobilien über die Nutzungsverhalten spiegeln? Und wie kann ich dadurch die Nutzung optimieren und dadurch möglicherweise auch Kosten reduzieren? Das heißt, Datennutzung und dieses Nachhaltigkeitsthema ist ein ganz, ganz wichtiges. Wahrscheinlich ist ein Thema auch, welche Annehmlichkeiten erwarte ich von einer Nachbarschaft? In Paris wurde das ja als diese 15-Minuten-Stadt genannt, die Paris ja erreichen möchte. Das ist letztendlich, sind das 15-Minuten-Quartiere, weil Paris wird niemals eine 15-Minuten-Stadt. Aber innerhalb seines Wohnquartiers sollte man möglichst viele Dinge innerhalb von 15 Minuten erreichen können. Und dann muss man sich eben überlegen, wie kriegt man das hin? Und das wird für viele Städte eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance sein, dass man seine Innenstädte mit Wohnen wieder belebt. Wir hatten vor 100 Jahren einen Vorzug der Wohnbevölkerung aus den Kernstädten. Da wurden dann Einzelhandels- und Büroinnenstädte daraus. Und jetzt haben wir die Chance, das wieder ein bisschen zurückzubewegen. Und dadurch wird es sozusagen für viele Leute natürlich einfacher, in 15 Minuten ihr Tagesgeschäft zu erledigen, weil man eben direkt über dem Supermarkt wohnt oder in der Nähe der Einkaufsstraße wohnt, in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnt. Das ist sicherlich keine Bewegung für alle, weil das wird auch Erschwinglichkeitsherausforderung sein. Aber wie gesagt, für die Städte ist das eine Riesenchance, weil die haben leerstehende Ladenlokale, die haben leerstehende Büros und mit denen muss man ja was machen. Und wenn man das für Wohnen nutzt, ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Heißt dann auch, dass dieses Thema Mischung in Gebäuden in Kernstädte ein wichtigeres Thema wird. Also Mixed-Use-Gebäude. Das wird bereits seit Jahren diskutiert und auch bei uns, die Studierenden müssen das in ihren Projektarbeiten häufiger lösen. Aber so richtig wissenschaftliche Durchdringung fehlt noch, nicht? Also welche Nutzung bringt eigentlich was? Wen muss man zusammenbringen und warum? Was sind denn gute Entfernungen? Überall dort haben wir Bauchgefühle und auch Investorenerfahrungen. Aber es fehlt tatsächlich noch ein Datengerüst, das uns auch die Sicherheit gibt. Wie kann man das berechnen?
Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir jetzt die Innenstädte in Deutschland nehmen. Da haben wir ja sehr viel Leerstand, also hier bei uns in Lübeck ist extrem viel Leerstand. Aber es gibt eben auch schon positive Beispiele von so einer gemischten Nutzung, also beispielsweise das Ärztehaus wird verbunden mit der Apotheke und dem Supermarkt, sodass man in einem Aufwasch alles erledigen kann. Und das wäre natürlich dann auch so ein Weg für die Zukunft.
Genau, und das Sie sagen Lübeck, ich meine, das Schöne ist ja, das ist ja sozusagen keine Neuerfindung, das ist sozusagen eine Wiederentdeckung traditioneller Stadtformate, nicht? Also ja. Lübeck, auch alle europäischen Mittelstädte waren durch diese Mixed-Use-Konzepte gekennzeichnet, ne? Deswegen hat man ja unten Laden- oder Werkstattflächen, Wohnen. Darüber gibt es ja manchmal noch die Kräne der alten Kontore. Das ist eigentlich eine Neu- oder Wiederentdeckung von dem, wie man früher in Städten zusammengelebt hatte. Und das ist durchaus eine Chance, weil die arbeitsteilige Stadt ist für eine Industrie hocheffizient. Ja. Viele Leute werden gebündelt, aber in einer Stadt, die sich eher an den Bedürfnissen Consumer City wird es im Amerikanischen genannt. Damit ist jetzt nicht privater Lebensmittel- oder Textilkonsum, sondern ich möchte die Stadt selber konsumieren, ne, als Erlebnis. Das ist ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Das ist tatsächlich, was viele Leute von Städten heute erwarten. Dass die Lebendigkeit da ist, dass man auf dem Weg zur Arbeit schon Dinge erledigen kann, dass man Dinge erlebt. Das ist, finde ich, durchaus eine schöne Perspektive. Aber sie erfordert, dass Städte, Investoren, Nutzer und Finanzierer zusammenarbeiten. Damit das auch gelingt. Und das gelingt nämlich nicht einfach nur, weil es so schön fällt. Weil dafür sind die die Eigentumsverhältnisse zu uneinheitlich.
Ja, und die Stadt muss halt auch noch was dafür tun und häufig hakt das ja da wird dann diskutiert, aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen, wenn wir das auch nochmal aufdröseln würden. Lassen wir uns zum Abschluss nochmal darauf eingehen, was sind denn so die drei wichtigsten Punkte beim Thema Immobilienmarkt in Deutschland, die Zuschauer jetzt aus diesem Gespräch, was wir hatten, mitnehmen sollten?
Ich glaube, die erste wichtige Nachricht ist, wir befinden uns in einer Krise, die ist durchaus ernst zu nehmen. Aber sie ist anders als 2008. Und vor allem für den Wohnungsmarkt können wir sagen, das Schlimmste liegt bereits hinter uns, weil die Zinsen sind nach unten gekommen. Das Zweite ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, müssen alle ernst nehmen. Und da sollten wir nicht einfach nur warten, was Herrn Habeck einfällt, sondern da sollten wir achten, was kann Unternehmen einfallen, was kann Nutzern einfallen. Wir sollten darauf, wir nennen das dann immer die physischen und transitorischen Risiken, beide ernst nehmen. Physische Risiken, was bedeutet der Klimawandel für das Objekt? Starkregen, Wind, transitorische Regeln, was kann die Politik sich einfallen lassen, was meine Immobilie abwertet. Dafür will ich mich versichern. Ja, und der dritte Punkt ist, wir müssen Städte neu denken. Und das sehe ich tatsächlich überwiegend als Chance, weil wir leere Flächen haben und die können wir mit Leben füllen. Das ist nichts Neues, so haben sich Städte immer verändert. Geht man einfach mal, ich meine, Sie haben Lübeck angesprochen, durch die Kirchen, die es in der Innenstadt geht, durch die Kontore, die es dort gab. Bei uns in Frankfurt, wo ich wohne, gibt es Klöster, die früher die Wirtschaftszentren waren. Ne? Ein Weckmarkt, wo keine Brötchen gekauft werden. Ne? Ein Rossmarkt, wo keine Pferde mehr gehandelt werden. Also alle das sind ja Zeichen, dass Städte sich permanent ändern. Und das ist in der Vergangenheit eigentlich meistens eine Chance gewesen, wenn Städte sich neu entwickeln. Aber man muss diese Chance eben auch ergreifen. Und das ist für Immobilienleute durchaus gut.
Das war jetzt ein sehr schöner Schlusssatz. Wir sprechen ja in einem zweiten Interview nochmal über das Thema persönlicher Immobilienkauf. Das gibt's dann in der kommenden Woche zu hören. Aber erstmal herzlichen Dank für die vielen sehr interessanten Ausführungen, Herr Professor Just.
Gerne.